Herzlich willkommen im Sumpf des Grauens. Es ist Halloween, hoffentlich. Oder es ist vielleicht auch nach Halloween. Das kommt ganz drauf an, ob ich das schaffe, diese Folge richtig zu schneiden. Boah, man sollte so einen Podcast eigentlich nicht anfangen, aber jetzt ist es zu spät. Es könnte vor, während oder nach Halloween sein. Und soll ich das nochmal anfangen? Ja. Herzlich willkommen im Sumpf des Grauens. Es ist Halloween, glaube ich jedenfalls. Und ich krieg's nicht hin. Noch. Das ist jetzt der. Verdammt nochmal.
Das kriege ich doch sonst immer hin. Wie war das? Wir bekommen das heute sehr schnell über die Bühne.
Hallo Kai. Wir lassen jetzt die Aufnahme einfach weiterlaufen. Hallo Kai, herzlich willkommen im Sumpf.
Einen wunderschönen guten Abend, Philo. Ach, ich sag mal so, zu Halloween darf es auch ein bisschen chaotisch werden und das, was wir heute besprechen, ist auch chaotisch in gewissen Teilen. Und vor allem, ich bin zum ersten Mal im Sumpf dabei. Ich infiltriere so langsam sämtliche Podcasts von dir.
Echt jetzt?
Ich glaube nicht, dass ich im Sumpf schon dabei war. Ja. Ja.
Das ist schön. Herzlich willkommen im Sumpf. und so passend eine wunderschöne Retro-Folge haben wir. Da passt das, dass du vom Retro-Cast hier rüber in den Sumpf wechselst. Ganz toll. Vielleicht habt ihr die Musik erkannt. Das, worüber wir heute reden, ist The Addams Family. Und zwar nicht die, also was Retro angeht, geht es noch etwas retroiger. Wir sind so mit der zweitältesten Inkarnation der Addams Family. Das älteste waren, bevor die Addams Family in den 60er Jahren ins Fernsehen kam, oder sagen wir lange, bevor es die Netflix-Serie Wednesday gab und davor diverse CGI, Zeichentrick, Realverfilmungen aus Hollywood gab es in den 60ern eine Fernsehserie und davor gab es in den 30ern eine Cartoon-Reihe von Charles Addams, nachdem die dann später auch die Serie benannt wurde, beziehungsweise die Familie, der ein Bild Cartoons gezeichnet hat, die herrlich skurril und makaber waren, aber wirklich nur jeweils ein Bild und diese Familie, die er da gezeichnet hat, die anfangs noch nicht mal einen Namen hatte, noch nicht mal einen Nachnamen, die hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt, wurde immer beliebter und in den 60ern hat man dann beschlossen, daraus eine Fernsehserie zu machen, eine Comedy-Serie. Und über die reden wir heute. Wir reden heute über die, ich glaube, es ist die 7. Folge der 2. Staffel. Es gibt 2 Halloween-Folgen. Und das ist die 2. Halloween-Folge. In der 1. Staffel gibt es schon eine und wir reden über die 2. Halloween Addams Style, glaube ich, heißt die.
Genau, zumindest im Original, also im Deutschen, heißt die Nacht der Hexen.
Die Nacht der Hexen. Die erste Folge in der 1. Staffel hat auch einen herrlich dämlichen deutschen Titel. Das ist im Englischen Halloween, The Addams Family, im Deutschen, glaube ich.
Ich bin gerade am Nachblättern.
Das war irgend sowas wie Gangster.
Oder Hause der Addams, ja.
Herrlich, hat aber richtig viel mit Halloween zu tun.
Ja, wir haben ja im Vorfeld schon mal ein bisschen Chat bei Discord darüber geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob in den 60er Jahren dieser Begriff Halloween hierzulande schon irgendwie ein Begriff war. Aber jetzt in dieser 2. Episode fällt der zumindest auch in der deutschen Synchro, wenn auch ein bisschen holprig, Halloween ausgesprochen wurde. Aber ja, es ist so ein Ding und auch das war eben ein Aspekt unseres Chatsverlaufs, dass ich nicht ganz genau wusste, wann hat das denn so ein bisschen angefangen. Also ich weiß, dass ich mit meiner Mutter so Ende der 90er den Film E.T. gesehen habe und dort eben auch dieses Halloween-Fest erwähnt wurde und meine Mutter das nicht so richtig zuordnen konnte. Also die hatte da dunkel was im Hinterkopf, eben so mit Hexennacht, aber das ist trotzdem irgendwie was anderes. Und Anfang der 90er, als dann hier die Filme der Addams Family aufgetaucht sind, erst dann gefühlt hat sich das für mich so ein bisschen eher ins Bewusstsein der Deutschen auch eingebrannt oder so. Langsam ist das präsent geworden.
Ich kann das auch gar nicht so richtig festmachen. Ich weiß, dass heute Halloween was ziemlich, das ist angekommen. Also wenn sogar meine Eltern sich auf Halloween freuen, weil die Kinder der Nachbarn dann verkleidet vor der Tür stehen und im Dorf meiner Eltern eine große Halloween-Straßenfeste gefeiert werden für die Kinder, dann bedeutet das, das ist sehr angekommen. Wenn das auf dem Dorf ausgelebt wird, dann ist es ein Ding. Aber ich weiß selber auch nicht, wann das anfing. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass es bei den Peanuts gab es Halloween. Wenn Charlie Brown und die anderen losgezogen sind, dann hatten die alle Bettlaken über als Geister mit verschiedenen Variationen. Charlie Brown war der Geist mit den vielen Augenlöchern, weil er das mit der Schere nicht hingekriegt hat, und die anderen waren so, der eine war der schmutzige Geist, Luzi hatte eine Hexenmaske über dem Bettlaken. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich damals, als ich die als Kind, das muss dann aber auch schon Ende der 70er und in den 80ern gewesen sein, als ich die Peanuts-Comics kennengelernt habe, die habe ich ziemlich früh schon gelesen, ob ich begriffen habe, was das ist, Halloween. Dann gab es ja auch die Sache mit dem großen Kürbis, mit Linus. Also möglicherweise war Halloween für mich damals schon ein Begriff. Das war etwas, was möglicherweise schon immer da ist, aber es ist für mich sehr schwer, das irgendwie festzumachen, weil das so eine, wie erinnere ich mich an etwas, was möglicherweise schon immer da war, aber vielleicht auch irgendwann angefangen hat? Ich kann es überhaupt nicht sagen.
Ja, vor allem in dem, ja, Sache, die du jetzt genannt hast, Charlie Brown. Also man sieht ja teilweise auch in Comics Dinge, die nicht unmittelbar mit der Realität etwas zu tun haben. Also vielleicht hat man das sowieso ganz anders wahrgenommen, interpretiert. Ist das überhaupt etwas Reales? Gibt es das in echt überhaupt oder nur in dieser Welt innerhalb von Charlie Brown? Auch das hätte der ja durchaus sein können.
Absolut, ja. Das stimmt tatsächlich. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja. Aber ja, das hat man als Kind ja häufig, dass man irgendwas gezeigt bekommt und das noch nicht so richtig verstehen und einordnen kann und es erstmal so als gegeben hinnimmt, dass einem da etwas erzählt wird oder gezeigt wird, ob es die Eltern einem irgendwas erzählen und man es noch nicht versteht oder ob man im Film oder im Fernsehen was gesehen hat. Das sind die Dinge, die für Kinder ist die Realität auch noch nicht so fest unterscheidbar von dem, was man halt als Fiktion präsentiert bekommt im Fernsehen oder im Film. Und da vermischt sich noch viel. Gerade wenn man dann amerikanisches Fernsehen sieht und halt als Kind eine Realität gezeigt bekommt, die mit der unseren nicht übereinstimmt, aber einem andererseits gleichzeitig wieder so unglaublich vertraut ist, dass das eine eigene Welt hat. Also nehmen wir nur mal in alten amerikanischen Fernsehserien das Wandtelefon. Wie sehr ich mir ein Wandtelefon gewünscht habe, weil ich das immer im Fernsehen gesehen habe. Das war so ein Telefon, das an der Wand hängt mit einer ewig langen Schnur. Wie toll wäre das, sowas zu haben. Wir hatten nur diese grünen Kästen mit den Wählscheiben. War aber für mich klar, das eine ist Fernsehen und das andere ist echt.
Ja, es sind zwei verschiedene Welten gewesen. Also besonders, wenn man damals als Kind oder Jugendlicher auch amerikanische Fernsehsendungen gesehen hat. Sagen wir mal Raumschiff Enterprise als Beispiel. Das ist übrigens irgendwie eine gute Überleitung, denn die Addams Family hat grob dann geendet, als Raumschiff Enterprise im Jahr 1966 begonnen hat. Aber damals hat man ja auch unabhängig jetzt von Raumschiff Enterprise Dinge gesehen, die auch von der Machart gänzlich anders waren als Sachen, die hierzulande produziert wurden. Also es war halt immer schon eine andere Welt.
Übrigens, weil ich es gerade noch gelesen habe, die Serie, die Addams Family, ist nach zwei Staffeln abgesetzt worden, gerade zu einer Zeit, als das Farbfernsehen aufkam. Also eine dritte Staffel wäre, das war geplant, in Farbe gedreht worden. Die Addams Family in Farbe, und es ist für mich etwas, was ich mir sehr schwer vorstellen kann, aber Star Trek war ja ein Kind des Farbfernsehens. Die knalligen Farben in Star Trek waren dem Farbfernsehen geschuldet. Und die Addams Family verbindet man aber eher mit diesem schwarz-weißen Look, der sich ja auch in den späteren Verfilmungen immer wieder findet. Obwohl ja Schwarz-Weiß-Fernsehen dann tatsächlich vorbei war. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Addams Family-Filme, aber trotzdem ist die Welt der Addams Family eine, die eher in schwarz-weißen Farben existiert.
Ja, ich bin ja aufgewachsen mit den Addams Family Filmen aus den 90er Jahren. Und das war so mein erster Berührungspunkt auch mit denen. Damals natürlich auch auf eine komödienhafte Art und Weise umgesetzt. Überhaupt nicht irgendwie ja gruselig im eigentlichen Sinne, sondern eher skurril. So wie auch diese Ursprünge hier in den 60er Jahren. Also vieles ist unfassbar albern. Es ist manches einfach unfassbar überzeichnet. Und manchmal ja, denkt man sich aus der Perspektive von heute, ja, damals hat man schon irgendwie innovatives Comedy geschrieben. Also da sind auch viele Sachen noch dabei, die unfassbar lustig sind. Jetzt im Vorfeld habe ich natürlich die deutsche Version gesehen und ich schätze mal, dass zumindest von der Synchro her manches ein bisschen anders interpretiert wurde in der deutschen Version als vielleicht im Original. Also es ist zumindest keine Rainer Brandt-Synchro. Man hat schon versucht, dem Original weitgehend getreu zu bleiben, aber manches wirkt auch einfach sehr lustig, weil die Synchro-Stimmen sehr fast schon absurd gewählt sind. Also wir können ja mal kurz über die Charaktere ein bisschen sprechen, wenn das für dich in Ordnung
ist. Warte mal ganz kurz, bevor wir da hinkommen, weil wir gerade den Bogen noch haben, was wir zuerst kennengelernt haben. Ich bin mir bei der Addams Family auch nicht sicher, wann ich die kennengelernt habe. Es kann nämlich sein, dass ich auch zuerst die Filme kennengelernt habe und dann die Fernsehserie. Ich kannte aber vorher schon die Konkurrenz, nämlich die Munsters. Das hatte ich schon vorher im Fernsehen gesehen und das war das auch, was ich mochte. Das waren eben diese Monsterfamilie mit Herman Munster, das Frankenstein-Monster und die Frau Vampir und Opa und in diesem unglaublich Gruselhaus. Das war bei den Munsters ist das wirklich ein Gruselhaus mit Spinnenweben und alles schwarz und düster und wirklich ein Spukhaus. Und zwar ist das eigentlich das, was man heute mit der Addams Family assoziiert. Während die Addams Family in der Serie zwar in einem viktorianischen, skurrilen Haus voller eigenartigen Schnickschnack lebt, ist aber kein richtiges Gruselhaus. Es ist sehr hell. Und ich bilde mir ein, zu der Zeit, als ich die Munsters als Kind oder Teenager gemocht habe, dass ich auch die Addams Family gekannt habe, die Serie, weil ich das immer so in Erinnerung hatte, die Munsters waren mir lieber. Aber tatsächlich ist meine Erinnerung dann auch wiederum so durcheinander, dass ich das Gefühl habe, eigentlich müsste ich den Film mit Angelica Houston, Raul Julia, Christopher Lloyd und in den Hauptrollen, das müssten eigentlich meine erste Addams Family Begegnung sein, die wiederum sehr viel mehr Wert auf dieses Morbide gelegt haben, sehr viel mehr, also da ist alles sehr viel düsterer, schwarzer Humor, morbide, wie es auch tatsächlich in den ursprünglichen Cartoons wohl auch gewesen sein muss. Und deswegen ist dann, als ich dann die alte Fernsehserie zum ersten Mal, weiß auch nicht wann das war, wieder gesehen habe, war ich irritiert, wie harmlos mir das vorkam, wie wenig morbide mir das vorkam. Und dann wieder hat es eine Zeit lang gedauert, bis ich die Serie wieder, mich dann wieder dran gewöhnt habe und mich an den Humor und die Exzentrik und das absurde Szenario gewöhnt habe. Und nun fehlt mir das eigentlich gar nicht mehr. Ich bin in dieser Serie wiederum sehr, mit der Fernsehserie wiederum heute mehr verwachsen als mit den Kinofilmen, die eigentlich sonst für mich das waren, was die Addams Family ganz lange verkörpert haben.
Also man erkennt natürlich auch in der Serie hier, in den beiden Episoden, die wir uns jetzt angesehen haben und haben uns dann letztendlich für die aus der zweiten Staffel entschieden, die zu besprechen. Aber da erkennt man ganz viel begonnen eben auch schon von der Musik, die ja auch bei den 90er Jahren Addams Family Filmen übernommen wurde. Also die Filme beginnen mit derselben Thematik, mit derselben Musikscore. Und interessant ist auch, bei den Munsters, ich habe das gerade nebenbei mal aufgemacht, also bei Wikipedia, die Erscheinungsjahre 64 bis 66 und es gibt auch 70 Episoden in zwei Staffeln, aber hierzulande scheint die Erstausstrahlung erst 1991 erfolgt zu sein, also muss das ja auch so Anfang der 90er erst bei uns ja auf dem Schirm gewesen sein, also ist auf jeden Fall spannend, da so ein bisschen hineinzuwühlen, denn auch ich habe die Munsters eigentlich ja immer im Hinterkopf gehabt, auch wie du schon sagst, es ist natürlich ein bisschen gruseliger aufgemacht, so vom Gebäude, vom Stil, auch von den Monstern, die darin wohnen. Aber richtig gruselig fand ich die auch nie, weil es natürlich halt einfach so ein bisschen, ja, so ein Cartoon-Horror eher war.
Es ist auch gerade ganz interessant, ich habe wirklich überhaupt nicht vorher recherchiert, wann das bei uns im Fernsehen kam. Und ich verlasse mich gerade komplett auf meine Erinnerung und merke, wie unzuverlässig meine Erinnerung ist. Ich hätte gedacht, ich habe das als Kind gesehen. Komisch. Die Monsters, das ist eigentlich ähnlich wie die Addams Family, aber auf eine andere Weise, Art und Weise eine Parodie auf die amerikanische Sitcom-Familie. Die Monsters sind so eine ganz typische, biedere, spießige amerikanische Familie, die halt nur aus Monstern, Vampiren und Gruselfiguren bestehen, die es aber nicht verstehen, dass sie das sind, die zwar erkennen, dass die anderen Leute anders sind, die aber eigentlich nur dazugehören wollen. Das ist das, der Unterschied zur Addams Family. Die Monsters sind Spießer. Die Addams Family, das sind Exzentriker. Die sind keine Horrorfiguren, zumindest nicht auf den ersten Blick. Die sind morbide, die sind creepy und spooky und gooky und ooky, wie man auch in dem Titel hört. Aber es sind jetzt erstmal keine Gruselfiguren, die auf den ersten Blick irgendwas Geister oder Monster oder Vampire darstellen. Die sehen nur leicht ähnlich aus. Aber die sind anders. Die sind halt anders als der Rest der amerikanischen Gesellschaft. Die sind eine freundliche, liebevolle Familie, aber sie sind exzentrisch. Und das wissen sie auch. Sie wollen sich nicht abgrenzen. Sie sind freundliche Leute, freundliche Nachbarn, wollen mit allen Nachbarn auch in Harmonie leben. Das ist auch total faszinierend. Aber sie leben ihre Exzentrizität richtig aus. Und das macht dann wiederum den großen Unterschied für mich aus. Deswegen ist mir heute die Addams Family so viel lieber als die Monsters, weil die Monsters sind wirklich Spießer und die Addams Family, das sind interessante Leute, die einfach
rausbrechen. Ja, in der Tat, das sind interessante Figuren, weil sie ja auch charakteristisch ja teilweise sehr weit auseinander liegen. Also John Astin hier als Gomez Addams, also eine sehr ikonische Rolle. Auch die Darstellung von ihm mag ich sehr. Oh ja. Also da hat man eben auch versucht, in den Filmen der 90er sehr nahe dran zu kommen. Und das ist ihnen, glaube ich, auch sehr gut gelungen. Also rein in der Optik auch. Also wenn ich mir die anderen Charaktere ansehe und ich würde jetzt komplett unbefangen in die Filme reingucken, ich könnte auch, ohne dass die Namen genannt werden, eindeutig zuordnen, wer von denen ist. Also rein so von der Optik und so. Also das haben sie hervorragend hinbekommen.
Aber das sind sehr prägnante Typen. Zu denen.
Ja, definitiv. Also hierzulande ist das, also die deutsche Erstausstrahlung der Addams Family, die war definitiv sehr viel früher, also schon ab 1970 im WDR scheinbar. Ah. Und ja, vielleicht hast du ja auch da irgendwas durcheinander geworfen in der Erinnerung. Also das spielt einen häufigen Streich. Ja.
Das ist gut möglich, ja. Ja, Gomez Addams ist eigentlich, es ist interessant, weil man erkennt ihn sofort in allen Darstellungen von allen Schauspielern und auch gab Zeichentrickserien und eine CGI-Serie und auch jetzt die neue Wednesday-Serie. Man erkennt ihn immer sofort wieder. Aber die verschiedenen Schauspieler sind teilweise so unterschiedlich. Das sind alles Variationen eines Typus, der Typus Gomez Addams. Die neueste Variation ist ist Luis Guzmán, der Gomez Addams in der Serie Wednesday spielt, und der ist interessanterweise der ursprünglichen Cartoon-Figur, der damals noch namenlosen Cartoon-Figur, am ähnlichsten, bis auf die Augen. Luis Guzmán hat eher so kleine, verkniffene, böse Augen, und was die Augen angeht, würde ich sagen, war Tim Curry am nächsten, der diese Glubschaugen.
Ja, irgendwie schon. Ja.
Und tatsächlich ist John Astin auf den ersten Blick fast in einer gewissen Weise ein bisschen untypisch, während in den 60ern die ganzen Nebencharaktere, die normalen Menschen gerne häufig also diese 60er-Jahre-Frisuren, diese gegelten Haare haben, die eigentlich das Markenzeichen von Gomez sind, die nach hinten gegelten Haare und dieser dünne kleine Schnurrbart, genau, hat schon Aston als Gomez eigentlich einen sehr fülligen Seitenscheitel und einen sehr dicken Schnauzbart im Vergleich dazu und wirkt, wenn man ihn dann mit späteren Figuren vergleicht, erstmal in der Hinsicht gar nicht so typisch, aber dann ist es halt das Schauspiel, das John Aston ausmacht. Also, was das angeht, verkörpert er für mich den Gomez mit dem meisten Charme und Esprit und dem meisten Flair. Da kommen die anderen, so gut sie auch alle zum Teil sind, alle noch nicht ran. Da ist John Aston für mich unschlagbar. Der ist einfach Gomez.
Ja, der macht das in der Tat großartig. Ich würde fast sagen, an zweiter Stelle, unmittelbar danach, ist es für mich tatsächlich dann der aus dem Film. Also das war hier Raul Julia oder Julia, wurde da geschrieben, der diesen Gomez gespielt hat. Auch ein bekanntes Gesicht, wenn man sich das Wikipedia-Bild anguckt. Aber was mir am meisten und am prägnantesten über alles, was ich bisher so gesehen habe, also angefangen von dieser alten Serie aus den 60ern bis hin zu den Filmen und eben jetzt auch quasi der Neustart in Erinnerung geblieben ist oder sich eingeprägt hat als skurrilster Charaktere, ist Wednesday Addams, die ja in dem Film damals von Christina Ricci gespielt wurde, Anfang der 90er. Name,
den ich gerade nicht gefunden habe.
Und ich finde eigentlich den Charakter über alle Äonen hinweg, den der am besten getroffen ist immer.
Und das Faszinierende ist, in der Fernsehserie möchte man erstmal sagen, wie, das soll Wednesday sein? Das geht doch gar nicht. Weil Wednesday hier erstmal viel kleiner ist und jünger ist ein gut gelauntes, fröhliches Kind. Sie hat noch nicht dieses düstere, morbide. Dann ist sie die kleine Schwester von Pugsley. Die Familienverhältnisse der Addams sind überhaupt extrem flexibel. Also das, was wir jetzt aus der Netflix-Serie kennen, das haben wir hier noch gar nicht, aber sie ist trotzdem Wednesday. Auch wenn sie hier an Halloween mit dem Kostüm einer Fee oder Prinzessin herumlaufen, was die neue Wednesday nie machen würde.
Ja.
Aber Christina Ricci hat, glaube ich, das geprägt. Also die hat den Charakter Wednesday extrem geprägt. Danach war eigentlich klar, so muss eine Wednesday sein. Wenn dann spätere, es gab Zeichentrickserien, ich glaube in den 70ern und auch eine in den 90ern, die waren zum Teil so schrecklich. Wenn in der einen hatte Wednesday ein rosa Kleid und in der anderen ein blaues Kleid, und das möchte man sich einfach nicht mehr vorstellen, das geht gar nicht. Und hier sehen wir Wednesday in der Folge mit einem Prinzessinnenkleid herumlaufen und irgendwie funktioniert's. Das ist faszinierend.
Ja, die Darstellerin macht das halt auch super. Ja. Also man merkt ihr an, dass sie auch, ich spüre da ständig auch die zukünftige Wednesday schon drin. Die hat immer so irgendwie so Ansätze, dass es mal in diese Richtung gehen könnte. Deswegen finde ich den Charakter hier auch so glaubhaft.
Ja.
Und ja, Christina Ricci hat natürlich, glaube ich, wie du schon sagst, diesen Charakter letztendlich geprägt zu der Person, die man jetzt auch aus der Wednesday-Serie kennt. Also ich erinnere mich da auch eben an das wirklich sehr morbide und schwarzhumorige aus dem Film, als sie zu ihrer Mutter kommt und da irgendwie so ein Messer irgendwo aus dem Messerblock nimmt und die Mutter fragt sie, ist das für deinen Bruder? Und sie sagt, ja. Und nimm doch nicht das, nimm das. Und dann gibt ihr so eine riesen Axt mit. Also das ist einfach genau dieser Humor, den ich bei der Addams Family so mag.
Ja, also das liebe ich an der Addams Family, ist dieser übertrieben absurde, morbide, schwarze Humor.
Ja, genau. Ja.
Das ist einfach großartig. Da habe ich auch mit Wednesday tatsächlich ein bisschen Probleme, weil dieser Humor ist so übertrieben, so absurd, dass er eigentlich nur in einer Nicht-Realität funktioniert. Also er funktioniert eigentlich nur im Haus der Addams. Trägt man das nach draußen in die echte Welt und gibt dem Ganzen eine Geschichte, eine Highschool-Geschichte. Die Addams funktionieren, wenn sie die Schrägen sind Und der Rest der Welt sind die Normalen. Und alle anderen Schrägen gehören zum Adams-Clan, aber nicht zum Rest der Welt. Und in der Serie Wednesday kommt Wednesday als eigentlich vermeintlich einzige Normale, weil sie eigentlich keine, erstmal zu Beginn, ich keine übernatürlichen Kräfte hat. Ich spoilere ein bisschen, aber ich bemühe mich, bei Wednesday in der ersten Staffel zu bleiben, falls ihr die zweite noch nicht kennt. Wir reden ja hier nicht über Wednesday und deswegen versuche ich gerade, spoilerfrei zu bleiben, was die zweite Staffel angeht. Vielleicht habt ihr die noch nicht gesehen. Aber in der ersten Staffel stellt sich dann irgendwann raus, ja, auch sie hat da irgendwas. Aber am Anfang ist sie halt einfach nur unglaublich morbide, kommt aber in ein Internat, das bevölkert ist von Vampiren, Werwölfen, Ghulen und allen möglichen übernatürlichen Wesen. Und das funktioniert erstmal so nicht wirklich gut, weil dadurch ist es so schwer, aus dieser die Adams Family in diese Exzentriker-Rolle zu pressen, wenn alle Exzentriker sind, gleichzeitig aber auch alle wieder normal sind. Und da hat Tim Burton irgendwie versucht, zu viele Richtungen gleichzeitig einzuschlagen bei Wednesday. Es fängt sich dann die Serie. Ich mag sie sehr. Ich habe die zweite Staffel wirklich genossen, aber das ist erstmal ganz schwer zu gewesen. Während in allen anderen vorherigen Variationen war es klar, die schrägen Charaktere, das sind die Adams. Und die anderen, das sind die Normalen. Die Adams, das sind die Sympathiefiguren. Und die Feinde sind die Normalen. Aber die sind halt auch wirklich normal. Das sind die Normalbürger da draußen. Und da gibt es keine, die irgendwelche übernatürlichen Kräfte haben, weil das haben normale Menschen nicht.
Ja, das ist richtig. Man hat natürlich innerhalb der Adams Family auch kennengelernt, dass dieser Kosmos durchaus eben aus übernatürlichen und verrückten Figuren besteht. Also als die Vettern hier mal kamen, dieser langhaarige Typi da, der so halb so groß war, nur der, genau. Also diese Welt, die hat man uns ja so schon gezeigt. Aber ich stimme dir zu, also das war jetzt in der ersten Staffel erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch wenn es natürlich super viel Spaß gemacht hat. Jenna Ortega, die perfekte Inkarnation aus der heutigen Zeit eben für diese Rolle ist, im Vergleich zu Christina Ricci, also wunderbar hinzubekommen. Aber ich würde mal sagen, lass uns mal wieder in die 60er Jahre zurückreisen, damit wir auch mal zu den heutigen Episoden kommen, die wir besprechen wollten, insofern das für dich in Ordnung ist.
Ja, absolut. Wir wollten erst noch mal kurz, wir wollten die Charaktere noch vorstellen. Also neben Wednesday und Gomez haben wir, also Gomez, neben Gomez gibt es seine Ehefrau Morticia Adams. Blasse Schönheit, schwarze, lange Kleider, lange Haare, wirkt auch sehr morbide, wirkt eigentlich so ein bisschen wie die Vampir-Lady, nur ohne dass sie eigentlich sie halt kein Vampir ist, aber allein dieses Kleid, in dem die Schauspielerin, den Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, nur trippeln konnte, weil das unten so eng geschnitten war, dass es auseinander ging. Das ist toll.
Ja. Also ich mag die Ausgangslage dieser zweiten Folge, also dieser sechsten Folge der zweiten Staffel. Ich sage jetzt deswegen die zweite Folge, weil es die zweite Halloween-Folge ist innerhalb der Serie. Also auch die Ausgangslage beginnt ja schon mal sehr verrückt. Also Wednesday kommt ja weinend von der Schule nach Hause und die Lehrerin, ja, die haben irgendwie Kunst gemacht und die hat das sehr kritisiert, denn Wednesday hat ein Porträt ihrer realen Tante gezeichnet und ja, das ist eine Hexe auf einem Besen und die Lehrerin nannte das Bild halt hässlich, unordentlich und das ist natürlich eine Beleidigung für die Adams. Ja.
Haben wir gerade hoffentlich die gleiche Folge angeschaut?
Halloween, Adams-Style. Aber es kann gut sein, dass
das war Synchro. Jetzt, nee, weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, war nicht die Halloween-Folge.
Ich habe
die Halloween-Folge fängt Adams mit dem Kürbisschnitzen an.
Ja, war nur grob der Inhalt jetzt, um was es dann in der Folge ging.
Ja, aber das mit der Lehrerin kommt überhaupt nicht vor.
Hä? Dann wäre meine Titelauswahl hier falsch gewesen. Das kann sein, dass die falsch betitelt wurden.
Das, oh Mann. Das haben wir, glaube ich, ein einziges Mal im Podcast hatten wir das bisher, dass zwei Leute zwei verschiedene Folgen angeschaut haben. Ich glaube, beim Mesh.
Dann ist die Folge falsch beziffert hier. Also dann ist die einfach falsch beschrieben.
Um die Hexe, um Tante Sinch, ja. Aber nicht die Lehrerin, sondern der Nachbar hat. Ja. Also es fängt damit an, Ich erzähle jetzt mal den Inhalt. Wir überspringen mal Figuren, die restlichen Charaktere, zu denen kommen wir so im Einzelnen. Noch Onkel Fester und Paxley und Lurch und das eiskalte Händchen. Und ich erzähle dir jetzt mal den Inhalt. Und wenn du sagst, nö, ich habe was ganz anderes gesehen, dann müssen wir irgendwie improvisieren. Aber sagst mir, ob es dir vertraut vorkommt. Also, es ist Halloween und die Familie Adams bereitet sich vor. Durch Kürbisschnitzen, durch Halloween-Spiele, dadurch, dass Lurch kleine Salamander-Sandwiches mit der Guillotine schneidet. Und irgendwann kommt plötzlich Wednesday nach Hause vom Trick-and-Treating, in Tränen aufgelöst. Paxley ist noch draußen, ist weiter unterwegs, den sehen wir in der Folge gar nicht, aber Wednesday ist aufgelöst, denn der Nachbar hat ihr erzählt, dass Hexen gar nicht existieren. Das erbost die Eltern und auch Onkel Fester, die erstmal finden, der Nachbar gehört mit der Pferdepeitsche gezüchtigt. Wenn Gomez will das Ganze aber etwas diplomatischer angehen, ruft den Nachbar erstmal an, der ihn einen Narren nennt, was Gomez einen interessanten Ansatz zur Diskussion findet. Jetzt müssen sie aber irgendwie Wednesday davon überzeugen, dass es Hexen doch gibt, weil das geht nicht. Das arme Kind ist ja traumatisiert. Außerdem weiß Morticia, Hexen gibt es, denn Großtante Sinch war eine Hexe und ist in Salem verbrannt worden. Man hat immerhin die Urne von Großtante Sinch im Wohnzimmer stehen. Also wird kurzerhand beschlossen, eine Seance abzuhalten, zu der auch der eigenartige Cousin Keckel aus der Höhle hochgeholt wird. Ein haariger Eremit, der nur laut kichert. Großmama Adams, Wednesday und die Eltern und das eiskalte Händchen sitzen um den Tisch herum. Und weil Großmama schon sich gedacht hat, das wird nicht gut gehen, hat sie Lurch, den Butler, überredet, von draußen die Stimme der Tante Sinch zu imitieren. Das schafft Lurch auch hervorragend, nur dummerweise möchte Wednesday auch die Tante Sinch sehen. Sie will, dass sie kommt und jetzt Lurch verspricht das, jetzt steht man vor einem Problem. Großmama und Lurch wissen, dass sie nur so gut getan haben, aber die anderen glauben alle wirklich, dass da heute noch eine Hexe auftaucht. Die Eltern sind besorgt, obwohl sie ja nicht wissen, dass das Betrug ist, und man kommt erstmal auf Plan B. Wir könnten Wednesday auch mit einem Haustier zufriedenstellen, also begütigen. Was macht man? Man schenkt den Kindern was. Was könnte man einem Kind schenken? Ein Pferd. Also geht Gomez los und kauft ein Pferd. Das Pferd steht dann im Wohnzimmer. Wednesday sagt, ich hätte aber lieber eine Spinne, so eine schöne, fette, schwarze Witwe. Gomez findet das hervorragend. Das Pferd soll wieder zurückgeben, aber Onkel Fester meint, ja, aber die Sache mit dem, der ist immer noch von der Sache mit dem mit Pferdepeitschenzüchtigen sehr begeistert. Das Pferd, das behält er. Damit kann er den Nachbar auspeitschen. Der braucht die Pferdepeitsche. Das finde ich wunderschön. Dann am Ende steht doch eine Hexe vor der Tür, weil ein Ehepaar vor dem Haus auf einer Art Schnitzeljagd ist, unterwegs ist, die Halloween-Schnickschnack sammeln sollen, und die Frau ist als Hexe verkleidet, verirrt sich ins Haus der Adams, hält das Ganze für einen herrlichen Halloween-Scherz. Erstmal, die Adams glauben, das ist tatsächlich Tante Sinch, die sich da in ihr Haus gefunden hat, halten sie für eine echte Hexe. Die vermeintliche Hexe, ist halt einfach eine ganz normale Frau aus der Nachbarschaft in einer Verkleidung, ist von dem ganzen Adams-Wahnsinn so schnell überfordert, vom lachenden Onkel Keckel über den Butler, über die lebenden Fledermäuse bis hin zu dem lebenden Löwen, der die Treppe herunterkommt, dass sie erst in Ohnmacht fällt und dann durchs Fenster die Flucht ergreift und dabei den Besen mitnimmt, was die Adams glauben, sie ist mit dem Besen geflogen, sie sind überzeugt, die Hexen gibt es wirklich. Und am Ende ist eigentlich alles gut. Der Nachbar hat dann ganz am Ende auch nochmal eine Nachricht geschickt. Er glaubt jetzt doch, dass es Hexen gibt, weil er gesehen hat, dass auf dem Dach der Adams eine Hexe sitzt. Er ruft die Polizei, wenn sie die nicht entfernen. Die Adams sind erfreut. Wir haben eine Hexe auf dem Dach, wollen nach oben schauen. Und da kommt dann Großmutter mit einem Besen und sagt, da oben ist keine Hexe. Das weiß ich, weil ich gerade selber auf dem Dach gesessen habe. Und damit endet dann die Halloween-Folge. Und jetzt sag mir bitte, dass du die auch gesehen hast.
Also, lass uns improvisieren. Wir machen jetzt einfach weiter, schneid das einfach raus. Das wird am Ende niemand auffallen.
Ich schneide hier nichts. Und wir sind live zurück auf Sendung. Auf 3, auf 2, auf 1 und... Nein, okay, das ist Murphy Brown. Das war nicht die Adams Family. Wollen wir über Murphy Brown reden?
Wir können über Murphy Brown sprechen. Ich habe übrigens jetzt die richtige Folge gesehen, also die mit dem Yeti.
Nicht die, in der euer Onkel Fester als Weihnachtsmann verkleidet wird? Ich dachte, wir reden über die Folge. Ja, wir sind wieder zurück. Ein Tag später, ein Tag näher dran an Halloween. Und jetzt haben wir auch beide die richtige Folge gesehen. Ja, es ist ein Halloween mit Hindernissen. Der Begriff ist nicht sehr originell, aber Halloween mit Hindernissen trifft's erstaunlich gut auf die Aufnahme, auf die Folge, auf alles.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es könnte eigentlich gar nicht viel chaotischer mehr werden. Und ich möchte auch noch mal kurz darauf eingehen, warum das passiert ist, was passiert ist. Denn klar, wir haben im Vorfeld eigentlich ja ursprünglich mal gesagt, okay, wir sprechen über die erste Staffel, über die Halloween-Folge. So, die habe ich gesehen. Und dann hatten wir das noch ein bisschen umentschieden und haben gesagt, okay, die aus der zweiten Staffel ist eigentlich die nettere von den beiden. Was ich aber dann gemacht habe, weil ich die Serie nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Ich habe mir einfach jede Menge Folgen angeguckt. Und da ist eben ja der Wurm begraben, da ich mir die Originalepisode, weil sie auch teilweise, wie gestern erwähnt, den falschen Titel bei mir hier hatte. Ich habe die zwar gesehen, habe sie aber dann im, ja, warum auch immer, weil sich viele Episoden auch in ihrem Inhalt teilweise überschneiden, habe ich das komplett durcheinander geworfen. Also ich hätte gestern vermutlich über 5 Episoden zur gleichen Zeit gesprochen und hätte alle in eine Episode hereininterpretiert.
Ganz genau. Mir geht es nämlich tatsächlich ähnlich. Ich wusste, über welche Folge wir reden. Wir haben aber auch im Vorfeld wirklich so oft unsere Meinung geändert, dass das, glaube ich, nach der Pilotfolge der Munsters, dann haben wir uns auf die Adams Family umentschieden und dann hatten wir 2 zur Auswahl. Dann haben wir erst die erste Staffel, dann doch die zweite und jetzt sind wir bei der zweiten angekommen. Ich wusste, über welche Folge wir reden, aber hätte ich mir gestern vor der Aufnahme die Folge nicht nochmal angeschaut, ich hätte nicht aus dem Stand die Inhaltsangabe machen können, eben weil weil ich auch so viele Folgen der Adams Family gesehen habe und Murphy Brown. Ich hätte auch noch Murphy Brown dazwischen. Kennst du diese Sitcom aus den 90ern, Journalistin?
Nein.
Fernsehjournalistin, ist toll, die habe ich gerade wiederentdeckt und das sind die 2 Serien, die ich parallel die ganze Zeit anschaue, abwechselnd immer Adams Family und Murphy Brown. Wenn ich das noch miteinander vermischt hätte. Und es ist aber, wie du sagst, tatsächlich bei der Adams Family so, das wiederholt sich, das ähnelt sich. Es ist ja auch oft so, dass sie bestimmte Aufnahmen ganz häufig reusen. Die haben eine Aufnahme gemacht, wo zum Beispiel der Löwe die Treppe runterkommt. Und es ist die gleiche Aufnahme, die sogar noch rückwärts gedreht wird, wenn er wieder nach oben verschwindet, immer wieder verwendet wird. Und die Motive wie Hexen und alles Mögliche kommen auch immer wieder. Und am allerstärksten in der Halloween-Folge, die wir heute besprechen, ist der ganze Anfang, der Teil, bei dem Gomez das Ebenbild, das Porträt von Fester in einen Kürbis schnitzt, komplett aus der ersten Halloween-Episode gereused worden. Stark ein bisschen zusammengekürzt, aber das sind die gleichen Szenen, das ist eins zu eins dasselbe. Das heißt, da wäre schon mal die Verwechslung so enorm groß, die Verwechslungsgefahr, dass man es, glaube ich, ganz gut verstehen kann, wie es zu dem Chaos gestern kam.
Ja, es war wirklich Chaos. Und in meiner Podcast-Geschichte, ich meine, jetzt nehme auch schon seit über 5 Jahren Podcast auf, das erste Mal, dass sowas in der Art und Weise passiert ist. Aber okay, früher oder später musste es passieren. Und was könnte treffender sein, als es dann eben bei auch so einer chaotischen Episode wie bei der Addams Family absolut passiert?
Ja, absolut. Ich meine, es muss für alles ein erstes Mal geben. Das ist so eine Feuertaufe, die darf man dann auch irgendwann mal durchgemacht haben.
Genau.
Aber schön, dass wir jetzt sind wir wieder bei der Addams Family. Kommen wir gleich mal, weil ich den Anfang ja schon erzählt habe, Gomez porträtiert Onkel Fester als Kürbis. Also er schnitzt einfach nur einen Halloween-Kürbis, macht aber eine große Show darum. Fester muss Porträts sitzen, Grimassen schneiden, Luft anhalten. Und weil wir ja die Vorstellung der Person noch nicht komplett hatten, kommen wir mal zu meinem persönlichen Lieblings-Addams, zu Onkel Fester. Über den müssen wir einfach ein bisschen reden. Du kanntest ja den Film von 91, glaube ich. 91.
Korrekt, genau. Mit Christopher Lloyd in der Rolle.
Ja. Wie hast du hier auf Jackie Coogan als Onkel Fester reagiert? Wie kam der dir vor?
Ja, in erster Linie mal so ein bisschen albern, aber zurückgenommen albern. Also bei ihm kommt eben der Witz eher durch seine Mimik teilweise, also auch die Gesichtskirmes, die er am Anfang hier macht, bei diesem Kürbis schneiden. Und er wirkt in Aspekten für mich eher wie so, der ernsteste Part eigentlich von Addams Family, aber eigentlich der witzigste Part, weil er das durch andere Sachen durch sein Verhalten ausgleicht irgendwie. Mhm. Also es ist irgendwie schwierig in Worte zu fassen.
Wenn du die beiden Festers vergleichst, Jackie Coogan und Christopher Lloyd, stören die sich gegenseitig, widersprechen die sich oder ergänzen die sich für dich?
Oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Also Christopher Lloyd ist natürlich in seinem Spiel ein völlig anderer Typ als den wir hier sehen, also Jackie Coogan. Also deswegen ist das alleine vom Charakter her, so wie gesagt, von dem, wie es gezeigt und gespielt wird, schon mal ein völlig anderer Charakter für mich gewesen. Aber sie ähneln sich und dementsprechend ist er natürlich eindeutig optisch zu identifizieren. Aber ansonsten...
Optisch auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Aber ich kann dir die Frage nicht konkret beantworten, weil der Charakter für mich nicht so greifbar ist irgendwie.
Ja, also nur für diejenigen, die die Addams Family tatsächlich nicht kennen und auch nie Wednesday gesehen haben, Onkel Fester ist zumindest so in der Urform ein kleiner, dicker Mann mit komplett kahl, Glatze, keine Augenbrauen, dafür sehr dunkle Schatten um die Augen herum, Glubschaugen und einem schwarzen langen Mantel mit einem sehr hohen Kragen. In der Serie ist es auch ein Pelzkragen. Und der ist ursprünglich in den Cartoons auch genauso gezeichnet, nur noch komischer, noch knubbeliger. Und eigentlich ziemlich genau so, wie Jackie Coogan den darstellt, so kommt er auch aus den Cartoons. Christopher Lloyd hat den mehr wie ein Ghoul. Der hat den Fester sieht ein bisschen aus wie ein vergnügter, pummeliger Nosferatu, nur ohne Vampirzähne. Und Christopher Lloyd hat dieses Nosferatu-hafte wieder reingeholt oder etwas Grobes, Brutales, Verschlagenes oder Schleichendes in diese Figur reingeholt, die Jackie Coogan gar nicht so hat. Jackie Coogan ist vergnügt, der ist schräg, der ist witzig, der ist sehr in sich ruhend als Persönlichkeit, finde ich. Also der ist mit sich komplett im Reinen. Mit seiner Weirdness, mit seiner Verrücktheit, der macht die seltsamsten Dinge, der presst seinen Kopf in eine Schraubzwinge, um Kopfschmerzen loszukriegen, schläft auf einem Nagelbett, der hat auch die Sache mit der Elektrizität und der Glühbirne im Mund leuchtet.
Das schon,
macht Experimente. Der ist ein vollkommen schräger Typ, aber der ist mit sich selbst so komplett im Reinen, was der Fester, den Christopher Lloyd spielt, erstmal so gar nicht ist, weil der ja auch im ersten Film
diesen Gedächtnisverlust,
dass er Fester
ist.
Und dadurch ist er so ein schleichender, unsicherer, immer ängstlicher Fester, der immer Angst hat, als Scharlatan enttarnt zu werden, bis er irgendwann dann begreift, dass er tatsächlich Fester ist, hat aber diese schleichende, schüchterne, möchte man fast irgendwie sagen, dann beibehalten, was für mich tatsächlich zwar hervorragend zu dem Christopher Lloyd-Fester passt, weil Christopher Lloyd ist einfach Christopher Lloyd, der hat diese Figur, den Onkel Fester, so für sich definiert, dass er einfach passt. Aber er passt irgendwie gar nicht zu den anderen Onkel Festers, die ich sonst überall so kenne. Auch der Wednesday-Onkel Fester ist wieder ganz anders und der passt wiederum mehr zum Jackie Coogan-Fester.
Ja, interessante Auffälligkeit. Also das, was du eben sagtest, passt ja zumindest in Teilen auch zu dem, was ich sagte, dass der natürlich irgendwie sehr verrückt und abgedreht ist, aber es halt eher auf so eine normale Art und Weise tut. Also das ist für den halt einfach normal, so zu sein, wie er ist. Ja, genau.
Der würde sich nicht verstecken, der würde sich nicht irgendwo schüchtern hinter irgendwas verbergen und sich nicht trauen vorzukommen. Der ist einfach, wie er ist. Der zieht sein Ding durch und hat überhaupt keine Probleme, der Welt auf seine verrückte Weise entgegenzutreten. Und das ist das, was diese Figur für mich einfach so unglaublich reizvoll macht. Das und dass er im Original eine Stimme wie Curly von den drei Stooges hat. So ein quietschendes und auch so aussieht. Das freut mich natürlich als alter Stooges-Fan nochmal ganz besonders. Naja. Ich glaube, in der Synchro hat der eine etwas tiefere Stimme, oder? Der hat
eigentlich so eine Allerweltstimme. Also wie gesagt, weder irgendwie auffällig in die eine oder die andere Richtung, im Gegensatz zu Lurch oder wie man im Deutschen ausspricht, Larch. Da müssen wir gleich mal drüber sprechen.
Larch.
Genau. Aber hier eigentlich ganz normale Synchro-Stimme. Also wie gesagt, nicht in irgendeiner Art und Weise auffällig.
Finde ich seltsam. Ja. Weil Fester im Original ja wirklich eine auffällige Stimme hat. Das ist ein auffälliges, krächzendes Quietschen, so eine Stimme. Und Christopher Lloyd ist so ziemlich das Gegenteil stimmenmäßig. Mhm. Der hat eine sehr tiefe, raue, laute Stimme, die eher zu seinem Charakter passt und aber so gar nicht mit dem Fester, den wir hier aus der Fernsehserie haben, zusammenpassen will, finde ich.
Ja, schon irgendwie, ja.
Also und dass Christopher Lloyd eigentlich zu groß und zu hager ist, um Fester zu spielen, dass man ihm die ganze Zeit anmerkt, dass er den Kopf einziehen muss, um bucklig zu sein.
Genau. Das fiel auch früher schon auf, ja.
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 Naja. Onkel Fester ist einfach ein toller, toller Charakter. Und ich mag auch sehr die Wednesday-Variante von Onkel Fester. Der Schauspieler aus Saturday Night Live, der das spielt, das ist Fred Armisen, der hat tatsächlich, was Mimik und Gesicht und auch so Schauspiel angeht, sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit Jackie Coogan. Er ist nur um einiges dünner. Und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich wirklich so ignorant zu sagen, boah, Fester muss dick sein. Und habe dann ganz schnell gemerkt, nein, muss er nicht. Das ist immer noch Onkel Fester. Der ist sogar noch onkelfesteriger als die anderen, finde ich. Ich mag den neuen Onkel Fester sehr. Also, das ist einer der Highlights bei Wednesday für mich. Wenn
ich hab von Wednesday noch nicht so viel gesehen. Also dementsprechend kann ich da nicht unmittelbar so aktiv mitsprechen. Ja, genau.
Der kommt in der ersten Staffel relativ spät erst. Ich glaube, irgendwo so ab der Hälfte oder so taucht der erst auf. Ja. In der zweiten Staffel hat er dann eine größere Rolle. Da wollte ich ja nicht drüber reden. Genau. Aber in der ersten Staffel taucht der relativ spät erst auf. Und noch etwas Wichtiges, was man zu Fester wissen muss, wie bei der gesamten Addams Family, die Verwandtschaftsverhältnisse sind flexibel. Bei Wednesday, genauso wie bei der 1991er dem Film und allen anderen, ist Fester der Bruder von Gomez. Und hier ist Onkel Fester, wie er auch von Morticia und Gomez genannt wird, der Onkel von Morticia. Das heißt, er ist überhaupt kein gebürtiger Adams. Er ist nur vom Gefühl her ein Adams. Er ist eigentlich ein Frump. Denn Morticia ist ja eine geborene Frump.
Ja, genau. Genau.
Das habe ich jetzt auch erstmal, als ich die Serie jetzt wieder gesehen habe, hat mich das total irritiert, dass Gomez seinen Bruder, weil ich wusste ja, Fester ist sein Bruder, das ist in allen Filmen überall immer dasselbe, dass er seinen Bruder mit Onkel Fester anredet, bis es irgendwann mal tatsächlich in irgendeiner Folge erwähnt wird, dass Morticia sagt, das ist ihr Onkel. Dann ist mir auch aufgefallen, ja, Fester ist auch sieht auch ein ganzes Stück älter aus als Gomez.
Ja, auf jeden Fall.
Oder das, zumindest so, ja, könnte genau schon der Onkel eher sein als der Bruder.
Das stimmt, ja.
Ja, kommen wir mal vom Kürbisschnitzen zu den Halloween-Festivitäten, die sie so machen. Du hattest es, glaube ich, beim letzten Mal. Nee, oder hatten wir das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall das Apfeltauchen auf der Wippe.
Das Apfeltauchen, das ist so absurd plötzlich. Also, wie gesagt, die Episode beginnt ja mit diesem Kürbisschnitzen und plötzlich steht Morticia da, hält eine Waffe hoch und sagt, hey, bei 3 oder so geht's los. Und dann hocken die oder liegen da beide auf dieser Wippe und ja, wippen um die Wette, um eben mit einem Mund diesen Apfel aus diesen Wassereimern zu ziehen. Also das wirkt irgendwie teilweise wie so ein Bruch, so ein eigenartiger. Also plötzlich sind die Charaktere so absurd. Also
es fängt ja schon an in dieser Einstellung, dass man erstmal, also Morticia hält diese alte Pistole, so eine alte Vorderladerpistole hoch und vorher stehen Gomez und Fester Rücken an Rücken und du hast das Gefühl, jetzt kommt es zu einem Duell. Ja. In dem Moment, wo sie schießt, geht die Kamera zurück und man sieht, dass sie auf so einer großen Wippe sitzen und dann ans Ende dieser Bretter rutschen. Und an jedem Ende ist dann ein Kübel mit Äpfel und zu dieser lustigen Musik wippen sie dann rauf und runter. Gomez nimmt dann jedes Mal, wenn er nach unten ist, die Zigarre aus dem Mund, um mit dem Kopf in den Eimer zu tauchen, bis es klingelt. Und die Tür klingelt bei den Adams, das ist auch immer wieder ein schöner Running Gag, die klingt immer wie so eine tiefe Sirene.
Ja.
Und Gomez aufspringt, losläuft und Fester mit dem Kopf in den Äpfeln taucht und dann damit den Preis gewinnt, obwohl er beinahe ertrunken wäre.
Ja, und über den Preis ist er ja auch erstmal sehr enttäuscht. Ja,
ja, weil es ein Küsschen ist. Morticia hatte Küsschen gehofft, dass Gomez gewinnt.
Ich finde aber John Astin hier auch teilweise in der Rolle als Gomez immer schon so ein bisschen Hang zum Overacting hat und eben ja im Vergleich zu Jackie Coogan, der das ein bisschen geerdeter spielt, dann fällt er natürlich immer sehr auf eine gewisse Art heraus, so nach oben.
Ja, ich meine, Gomez ist halt auch, das ist ja ein feuriger Kastilianer, der hat das feurige Blut der spanischen Adams-Linie in sich. Ich finde es herrlich, wenn Gomez anfängt, leidenschaftliche Wallungen zu bekommen, sobald Morticia auch nur ein Wort auf Französisch zu sagen. Du hast Französisch geredet. Dann fängt er an, sie zu küssen. Das ist wundervollstes Overacting und das macht so viel Spaß. Und es fällt eigentlich gar nicht auf, dass der immer nur ihren Arm oder ihren Hals küsst und nie viel mehr macht. Aber die zwei haben ein Liebesleben. Das ist ein Ehepaar im amerikanischen Fernsehen in einer Sitcom der 60er Jahre, die ein Liebesleben oder zumindest sogar ein angedeutetes Sexleben haben. Das muss hätte das ein Skandal sein müssen, aber wahrscheinlich, weil es halt so eine Gruselcomedy war, war es nur komisch.
Ja, also andere Dinge haben das dann vermutlich eher überschattet, also im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir haben ja auch unseren Butler hier, Lurch oder Large, noch nicht vorgestellt.
Large. Wenn man das auf Deutsch, Large, naja, okay, er ist halt Large.
Er ist Large, halt, und genauso habe ich das am Anfang auch verstanden und ich dachte mir, okay, ja, der hieß vielleicht im Original auch so und man hat ihn einfach wegen der Lippensynchronität dann halt einfach so belastend vom Namen her. Aber ja, dass er Lurch heißt, also das habe ich dann auch erst
gelesen. Im Englischen ist das ja ein Sprichwort, einen langen Lulatsch als Lurch zu bezeichnen. Ja. Also eher eine Beschimpfung, eine also ein langer Lurch wird als Lurch bezeichnet. Das kommt von dieser Figur. Lurch ist, glaube ich, was heißt das? Schlurfen, Kauern, irgendwas als Verb.
Ja.
Und Lurch ist so eine Frankenstein-Figur eigentlich.
Ja, prinzipiell schon. Also sehr groß gewachsen. Ja. Den hat man auch hier in Raumschiff Enterprise in 2, 3 Folgen gesehen. Der war da immer so ein Alien, so ein recht groß gewachsenes, das hier durch diese Star Trek-Gedächtnishöhlen gelaufen ist. Ja, also ja, sehr markantes Gesicht. Ja.
Und in dem 91er-Film war das Karel Struiken und das ist ja Mr. Hom.
Ja, genau.
Der lange Diener von Loxana Troi. Das ist quasi die Alien-Variante von Lurch gewesen, Mr. Hom.
Ja, aber der hat ja so eine in der deutschen Synchro so eine wunderbar tiefe Stimme, bei der man jederzeit hört, dass das irgendwie sehr künstlich klingt. Also noch tiefer, als ich sie jetzt gerade spreche. Mhm. Und es ist einfach...
Die hat er im Original auch. Ja. Großartige Stimme.
Ja.
Sie haben geläutet. Also die Stimme von Lurch, Ted Cassidy. Großartig.
Ja.
Lurch ist eigentlich eine stumme Rolle. Die Figur ist stumm in den Comics gewesen und sie haben aber wegen seiner Stimme, haben sie ihm Dialogzeilen gegeben. Häufig halt so Einzeiler oder manchmal auch ein bisschen mehr, weil Lurch so toll klingt, wenn er Gäste ankündigt mit dieser Stimme oder... Plötzlich aus dem Nichts auftaucht, sobald die Klingel geläutet wird. Die Klingel ist ein Galgenseil. Wenn man an dem zieht, dann ertönt ein riesiger Gong, das ganze Haus erschüttert und wackelt. Und Lurch steht im nächsten Moment neben denen und sagt, you run.
Ja.
Toll.
Ja, manchmal ist die Episode, also nicht nur die Episode, sondern die Serie in sich auch nicht schlüssig. Also gerade als die am Anfang jetzt auf dieser Wippe sind und es klingelt an der Tür, geht Gomez zur Tür. Obwohl das ja in der Regel so der Auftrag oder Hauptjob hier von Lurch ist. Ich nenne ihn einfach konsequent Lurch jetzt.
Na gut.
Ja, aber es ist auch später dann eben ja so ein Bruch in dem Charakter selbst, als dann ja die Cranny Adams diesen wunderbaren Plan hat, dass er die Hexe mimen soll und dann eben die Stimme auch verstellt und sehr hoch plötzlich spricht. Also zumindest in der deutschen Synchro macht er das so.
Ja. Auch im Original ist das herrlich, wenn er mit so einer Fistelstimme spricht und nachdem er damit fertig ist, dann klingelt Morticia und er kommt an und das Erste, was er sagt, ist you're auch in der hohen Stimme. Es ist toll.
Ja, also das hat man auch
mit
in
Lurch
der
haben sie
Deutschen
auch
super hinbekommen.
Mit Lurch haben sie auch ein paar sehr schöne Einzelepisoden, wo der im Mittelpunkt steht, wo er zum Teenie-Star mutiert oder wo seine Mutter zu Besuch kommt und er seiner Mutter, die eigentlich eine ganz normale Frau ist, immer geschrieben hatte, dass er der Herr im Haus ist und sich dann als Hausherr ausgibt und Gomez den Butler spielt. Auch wundervoll. Oder wenn Lurch am Cembalo sitzt oder wenn er tanzen lernen muss. Es gibt diesen Videoclip, der auf alle möglichen Lieder umgeschnitten ist. Blitzkrieg Bob und weiß nicht was alles, wo Wednesday, die kleine Wednesday, Lurch den Twist beibringt. Das ist schon in der Serie so genial, wie Wednesday, wie alt war die Schauspielerin? 6, 7, 8. Die hat toll getanzt und Lurch, der dann so in die Knie runtergeht, weil er zu lang ist und dann so hampelig versucht zu twisten und zu hüpfen und zu stampfen und nicht mehr aufhören kann, nachdem die Musik zu Ende ist, weil er es nicht mehr beenden kann. Großartig.
Ja, wir haben gestern schon mal drüber gesprochen. Wednesday hat sich ja verkleidet. Eben ein bisschen untypisch für Halloween, aber aus der Perspektive der Adams Family ist sie absolut gruselig verkleidet, denn sie hat ja was völlig anderes an, als sie eben so normal kleiden. Also sie hat eigentlich so das Ganze invertiert. Was irgendwie normal für sie ist, hat sie sich was Gruseliges rausgesucht für Halloween und dann ja dieses Feenkostüm dort an. Also das finde ich an sich schon so großartig und wir haben ja schon über Wednesday gesprochen, auch später, als dann dieses Pferd in der Wohnung steht und Wednesday sagt, nein, ich hätte eigentlich viel lieber eine Spinne. Und ich dann gesagt habe, ja, Mann, oder ja, Girl, du bist Wednesday. Wednesday.
Die ist auch wirklich, sie wirkt erstmal so klein und harmlos und eigentlich viel zu freundlich und fröhlich für eine Wednesday. Und dann kommen immer solche Momente, wo sie eine Spinne haben will, wo sie mit ihren Puppen ankommt, die alle keine Köpfe mehr haben, weil Paxley die geköpft hat. Und sie sagt, ja, das ist Marie-Antoinette. Und das ist so typisch Wednesday. Ja,
definitiv.
Auch in der ersten Halloween-Folge, die Szene mit dem Kürbisschnitzen, die man da reused hat jetzt in dieser Folge, die ist in der ersten Folge länger. Da klingelt es, es kommt Post. Und Post ist immer so, dass das eiskalte Händchen die Post entgegennimmt und sich immer die Klappe öffnet und die Hand die Post herausreicht. Und das ist ein Paket, in dem dieses große Messer drin ist. Und Wednesday möchte das Messer gerne haben, um damit Operationen zu spielen. Das ist so richtig typisch Wednesday.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also das passt ja auch zu dem, was man im Film gezeigt hat, eben als dieses Beispiel nochmal, dass Wednesday zu der Mutter kommt und will ein Messer haben und die Mutter gibt ihr eine Axt für deinen Bruder. Also ja, das ist die kleine Wednesday, die später zu der wird, die wir aus den Filmen kennen. Also das ist aber so 100% passt das irgendwie zu der Entwicklung. Ja,
ja, es ist wirklich Wednesday. Ja. Auch wenn die wirklich die ganze Folge über in so einem Prinzessinnen-Feen-Kostüm rumläuft und das ist für mich total irritierend ist, aber es passt. Der Onkel Fester sagt das ja auch. Also bestimmt hast du in deinem gruseligen Kostüm alle Leute verkraut. Und die Granny sagt, ich hab dir gesagt, du sollst lieber als Gespenst gehen.
Ja, ja, ja.
Das ist gruselig für die Addams Family.
Ja, genau. Das ist was richtiges Gruseliges. Ja, also es ist einfach super. Also prinzipiell, ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, dass die beiden Kleinen, also Paxley und Wednesday, nicht durchgehend aufgetreten sind und recht wenig Dialog hatten. Also die konnten einfach ihrem Alters entsprechend damals ihre Zeilen nicht richtig lesen und wurden von den Mitspielern quasi vorgesagt. Deswegen war ich am Ende der Episode hier auch sehr irritiert, dass sie so gar nicht mehr irgendwie zu Wort gekommen ist oder irgendwie was gesagt hat, dass das aufgelöst wurde. So, hey, jetzt habe ich eine Hexe gesehen, als die Nachbarin da war. Das spielte ab dem Zeitpunkt überhaupt gar keine Rolle mehr.
Ja, ja, das finde ich auch ehrlich ein bisschen schade, weil irgendwas hätten sie da noch machen können. Man hat ja schon gemerkt, dass ab dann später, als die Nachbarin als Hexe kommt, dass Wednesday gar nicht mehr wirklich in den Szenen ist, sondern dass sie das so geschnitten haben. Man sieht die kleine Wednesday mit dem Schild, hallo, willkommen, Tante Cinch. Aber es ist so geschnitten, dass sie immer alleine im Bild ist und dass sie ihre Dialoge auch so direkt nach dem Schnitt macht. Also man merkt richtig, da hat ihr vorher jemand die Zeilen aufgesagt. Und dann ist sie auch weg. Und die Eltern erzählen ihr, ach ja, ist doch schön, dass die Tante Cinch jetzt da war. Und Wednesday ist dann nicht mehr drin. Und das geht halt, wenn man es gewohnt ist, dass Wednesday eine zentrale Figur ist und auch Wednesday und Paxley, der in dieser Folge überhaupt nicht vorkommt, die ganze Folge wird ja nur erwähnt. Paxley ist noch draußen beim Trick and Treaten, der ist nicht mal bei der Seance dabei. Dann ist das wirklich ganz eigenartig, wie wenig Rolle, die Kinder in der alten Serie spielen. Aber man versteht es natürlich. Das sind sehr junge Kinder, die das nicht hätten spielen können, die das schauspielerisch wahrscheinlich nicht geschafft hätten. Und irgendwie ist der Gedanke, dass sie dann da in der Serie drauf Rücksicht genommen haben, auf die Kinder, auch irgendwie sehr versöhnlich wieder.
Ja, also es ist auch super, also gerade in der deutschen Synchro, dass man auch die Besucher, die kommen und quasi ja Süßigkeiten haben wollen, dass man die auch häufig hier in der Synchro einfach sagt, oh, die kleinen Betrüger, die kommen gleich. Also, hat mich erst so ein bisschen irritiert.
Ja, Trick or Treat. Aus Trick hat man Betrüger gemacht. Genau. Interessant.
Ja,
die deutsche Synchro Halloween war.
War noch kein Thema, ja.
War noch kein Thema.
Aber ja, nachdem ich jetzt zum Glück dann auch die richtige Folge gesehen und gefunden habe und ich hatte die ja vorab schon gesehen und das hatte ich ja noch ergänzt gestern, nachdem ich mich dann 100-mal bei dir entschuldigt habe, dass ich die Folge durchaus gesehen habe, aber sie ja gar nicht als solche richtig wahrgenommen habe, auch wenn mir das hätte auffallen müssen eigentlich. Aber eigentlich so, wie es jetzt passiert ist, ist eigentlich so wunderbar abstrus, absurd, wie es auch zur Addams Family passt, ja.
Ja, und es ist auch verständlich, dass man die nicht so als Halloween-Folge wahrnimmt, denn es fehlt ja eigentlich nach heutigem Maßstab das Halloweenige. Es ist Es wirkt gar nicht wie Halloween. Wir haben am Anfang die Sache mit dem Kürbis, dann dieses Apfeltauchen. Das ist für uns heute immer noch schwer zu verstehen, dieses Apple-Bobbing. Das ist ja, das ist ein traditionelles Kinder-Halloween-Spiel, wo Kinder mit dem Kopf in einen Eimer mit Äpfel tauchen, um Äpfel rauszuholen. Aber das ist eine Kinder-Halloween-Party-Feierspiele-Sache. Das gibt's bei uns überhaupt nicht. Das verbinden wir mit nichts. Und dann hast du halt so Sachen wie Lurch, der mit einer riesigen Guillotine Salamander-Sandwiches in kleine Stücke schneidet. Ja. Das ist so geil, aber es ist halt auch einfach nur Addams Family typisch, aber nicht Halloween typisch. Und dann ist so das Einzige, was dann wirklich erst wieder die ganze Sache so Halloween macht, ist die Sache mit den Nachbarn. Dieses Ehepaar, das da draußen auf der Straße, er als Teufel, sie als Hexe. Und die Hexe, die dann zu ihnen kommt, das ist auf einmal wieder ein Halloween-Motiv. Und die will eine Fledermaus. Und ansonsten die Sache mit dem Pferd oder Morticia, die da steht und Dudelsack spielt, ist überhaupt eine der geilsten Stellen. Morticia steht im Salon und spielt Dudelsack.
Ja.
Stell dir das mal mit Angelica Houston vor. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und später sitzt sie in ihrem großen Korbstuhl und klampft auf irgendeinem komischen Gitarreninstrument und singt irgendwelche vollkommen schrägen Töne. Klimpf, klampf. Was ist das? Was sehe ich da gerade? Wie absurd ist das? Und denkst du, aber was hat das mit Halloween zu tun? Das Pferd und alles, das sind so Geschichten, deswegen, man kann es gut verstehen, dass man das nicht als Halloween-Folge abspeichert, weil es irgendwie auch keine ist. Auf eine gewisse Weise.
Ja, es wird natürlich Halloween auch im Deutschen tatsächlich so betitelt hier. Also, hey, es ist doch Halloween und so. Und bemerkenswert, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, es gibt ja hier quasi so einen, ich nenne es mal den Wookie der Folge. Nämlich, man hat ja im Keller noch hier irgend so einen Vetter ausgegraben, den man geweckt hat. Und der kommuniziert ähnlich wie so ein Wookie, nur durch Lachsounds hier. Und die anderen verstehen ihn trotzdem, was er eigentlich sagen möchte.
Das ist quasi das Äquivalent zu Cousin It. Also das ist nicht Cousin It. Der ist zwar auch haarig, aber Cousin It, das ist so, dass der Bekannte, den kennt man aus allen neuen Sachen. Cousin It ist einfach dieser kleine Typ, der nur aus Haaren besteht. Aus Haaren, meistens eine Sonnenbrille und Hut und der mit unverständlichem Gezwitscher redet.
Genau, ja.
Und wen wir hier sehen, das ist Cousin Keckel.
Ja.
Ich glaube, der heißt auch auf Deutsch Cousin Keckel.
Genau,
und der lebt in der Höhle unter dem Haus der Addams. Das ist so ruhig, seit er vom Dachboden in die Höhle gezogen ist, weil man sein Lachen nicht mehr hört. Und das ist so ein Eremit, so ein zerlumpter Eremit, der auch unglaublich behaart ist, aber man sieht halt sein Gesicht und der lacht die ganze Zeit. Nur irre.
Ja.
Der hat keinen Dialog, aber der lacht die ganze Zeit. Was ist das für ein Charakter? Wo kommt der her? Was machen die mit dem?
Man kann den sich so ein bisschen vorstellen, optisch wie so ein abgedrehter, verrückter Catweasel. ein bisschen. Und wie gesagt, der kommuniziert durch Lachen, aber die anderen scheinen ja zu verstehen, was er damit ausdrücken will. Also deswegen, also es ist ganz absonderlich. Also zumindest in der deutschen Synchro wirkt es so. Ah, okay, so und so, das meinst du. Und du darfst dich natürlich setzen, so auf die Art, obwohl er vorher gekichert hat. Ja,
ja. Ja, genau. Ich glaube, in der Folge, die in der Staffel danach kommt oder so, sitzt Morticia unten in der Höhle, um Kinderbücher zu schreiben, weil die Kinder haben in der Schule Kinderbücher bekommen, in denen Hexen, Trolle, Riesen als böse dargestellt werden. Ich habe schon überlegt, ob das die Folge ist, die du möglicherweise gesehen hast.
Die habe ich auch gesehen, Aber wie gesagt, alles durcheinander geworfen,
Alles durcheinander geworfen, genau. Und dann sitzt Morticia unten in der Höhle und schreibt Kinderbücher. Und das ist so eine richtige Tropfsteinhöhle, die hat auch erstmal so richtig Hall und Echo, bis Gomez das eiskalte Händchen bittet, das Echo auszuschalten und einfach einen Schalter, einen Hebel umlegt.
Genau, ja.
Und dann hört man im Hintergrund immer dieses irre Gelächter von Cousin Keckel, den man nicht mehr sieht. Und der scheint Morticia beim Schreiben der Bücher zu helfen.
Ja.
Die kommunizieren miteinander. klasse, oder?
Ist wirklich klasse. Also allein die Idee ja auch zu haben schon. Also hier steckt so viel Comedy drin, also auch in dem, was so im Hintergrund passiert oder was so Metaebene ist, wie eben das. Mhm. Ja, für die Addams Family ist was unfassbar Gruseliges an Halloween, sich als Fee oder Prinzessin zu verkleiden. Ja. Ja. Und das passt dann wiederum so gut dazu. Ja.
In der ersten Halloween-Folge sieht man beide Kinder, die losziehen, die haben sich einfach als normale Erwachsene verkleidet.
Ja.
Wednesday hat allerdings so eine komische Gruselbrille auf, die seltsam aussieht, aber sie sind eigentlich normale Erwachsene. Pugsley hat so einen kleinen Schnurrbart und ich glaube, die Eltern oder Onkel Fester oder ich weiß nicht wer, sagt ihnen, oh, falls sich die Leute zu sehr vor euch gruseln, sagt ihnen, bitte groß, fürchtet euch nicht, wir sind nur ganz normale Kinder. Und das wirkt dann so gruselig in dem Moment, dass die beiden Gangster, die sich im Garten der Addams verstecken, nur noch irritierter sind. Aber vor diesen Kindern hätte ich an Halloween wirklich Angst, die einfach nur sich als Erwachsene verkleiden und mir mit ernster Miene versichern, ich soll mich nicht fürchten, wir sind normale kleine Kinder. Oder ja. Rückwärts gehen.
Ja, manchmal hat aber Gomez auch so creepy Momente. Der hat manchmal so Situationen, wo er einen sehr abgedreht, verrückten, kurz vorm Wahnsinn stehenden Gesichtsausdruck aufsetzt.
Oh ja. Also, das hat oh ja. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, John Astin, das war der Riddler. Das war der Riddler in der Batman-TV-Serie.
Ja. Also das kann
er. Der war einfach gut. Sowas hat er einfach drauf gehabt.
Ja.
Allein, wenn wir am Anfang dieses Intro, ich spiele mal ein paar Takte vom Intro ein, wenn ich es schon im Soundboard habe, müsste man das auch mal spielen. Von Vic Missy hat das, Vic Missy, so heißt tatsächlich der Komponist.
Der Creepy and der Kooky, mysterious and spooky, they're all together ooky. The Addams Family.
Und da sieht man sie ja alle so einzeln so in Szene gerückt. Und da schaut Sean Astin so irre in die Kamera, hat dieses irre Grinsen. Und alle kommen sie immer mit diesem Schnippschnapp. Das muss wohl etwas gewesen sein, was Vic Missy, beim Pitch improvisiert hat. Der muss das irgendwie vorgespielt haben. Wobei ich mich frage, ob er also die Musik vorgestellt hat. Beim Casting irgendwie am Piano saß und das gespielt hat und an den richtigen Stellen mit den Fingern geschnippt hat oder ob er eine Aufnahme dabei hatte und dann neben dem Lautsprecher stand und an der richtigen Stelle mal schnell mit den Fingern geschnippt hat. Und der hat was gemacht und da möchte ich jetzt auch noch mal ein paar Sekunden vom Outro einspielen, wenn das Ganze ohne Gesang noch mal instrumental wiederholt wird, das Addams Family Thema, hat der was Fantastisches gemacht, was dieses creepy zu komisch, dieses creepy zu funny werden lässt, weil die Addams ja nicht unbedingt einfach nur gruselig, sondern ja auch exzentrisch und komisch sind. Und dann hat er aus dem Fingerschnipsen was anderes gemacht. Dann hat er das hier rausgeholt. Allein dieser Ententon finde ich toll.
Er ist fast so cartoonartige Sounds. Also,
ist cartoonartig.
Ja, also auch als Fester Addams hier plötzlich diese Feuerwehrstange runtergerutscht kommt und unten aufschlägt, da gibt es auch so einen Cartoon-Sound.
Ja. Allein, dass sie eine Feuerwehrrutschstange im Haus haben und runterrutscht, das ist herrlich.
Ja, also
dieses ganze Haus ist herrlich. Es ist zwar nicht so, wie schon gesagt, nicht so gruselschlossenmäßig, aber es ist so vollgestopft mit lauter verrückten Dingen. Überall in dem Haus ist irgendwas Schräges. Da ist ein Elch an der Wand und gegenüber an der anderen Wand ist der Hintern von dem ausgestopften Elch an der Wand. Oder eine riesen Schildkröte mit zwei Köpfen oder lauter irgendwelche großen Statuen. Eisbär oder irgendwelche Krieger oder das ist herrlich. Und ein Löwe. Die haben einen Löwe.
Die haben einen Löwe, ja, gut. Das ja, ist
Pussycat oder Miezekatze oder wie der heißt.
Irgend sowas. Interessant ist übrigens das Intro und Outro, das ist auch in der deutschen Version nicht synchronisiert. Also das ist im Original geblieben. Und dann haben die natürlich auch, wie wir es eben schon sagten, hier diese Guillotine stehen, mit der das Brot geschnitten wird, bei der ja auch noch gesagt wird, ja, hier, mach da mal ein paar hundert von. Ja, ja, der arme Latsch. Ja.
Latsch. Ja, der wirkt immer leidend. Das ist immer schön. Seine Reaktion ist immer dieses
ja.
Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber im Original hat er mit diesem Stöhnen immer so ein Leiden im Stöhnen. Oh nein. Es ist herrlich. Ja. Der muss 100 Salamander-Sandwiches halbieren.
Ja. Auch als er in der Küche steht und die Granny mit ihrem Plan dazukommt und er erzählt, oh, eigentlich will er abends ins Kino gehen. Was, alleine? Nein, mit dem eiskalten Händchen. Und
das kann ich mir richtig vorstellen.
Ja, ja.
Jetzt im Kino sitzen. Lash und das Händchen auf seiner Schulter.
Ja.
Toll. Lass uns mal über das eiskalte Händchen reden. Das dürfte wahrscheinlich die größte Synchro-Herausforderung aller Zeiten gewesen zu sein, dass man Seng zu eiskaltes Händchen gemacht
hat. Ich finde es großartig. Also ich kannte natürlich das eiskalte Händchen erst durch den Film Anfang der 90er. Hm. Da war es dann auch ein bisschen mobiler, als es hier in der Serie sein könnte. Ja. Weil klar, hier war es einfach nur ein Typ unterm Tisch, der die Hand durchgesteckt hat. Ja, und, ja.
Der gleiche, der Lurch gespielt hat.
Ja.
Wenn der nicht in der gleichen Szene war, dann war das Kennedy, ich kenne den Namen ja nicht von, wie heißt der Schauspieler, der Lurch?
Ted Cassidy,
ja. Ah, ich und mein Namensgedächtnis. Der hat tatsächlich das eiskalte Händchen gespielt. Und weil der ja so groß war, war das zum Teil sehr schwierig, wenn der irgendwo drunter und an einem Tisch liegen musste und die Hand aus einer Kiste oder einer Box schauen konnte, dass man den aus dem Bild rücken konnte. Dass er zum Teil manchmal die rechte und manchmal die linke Hand genommen hat und man hat es nicht gemerkt.
Ja, es ist toll.
Und diese Hand kommt halt einfach aus allen möglichen Ecken und Winkeln hervor. Und die heißt im Englischen, ist das einfach Thing, das Ding. In den Cartoons, ich habe noch leider keinen von den Cartoons gefunden, in dem man das Ding, in dem man Thing sieht, scheint das keine abgetrennte Hand gewesen zu sein, sondern nur eine mysteriöse Schattenfigur, von der man auch Augen und Zähne oder sogar Füße gesehen hat, von der man aber im Licht immer nur die Hand gesehen hat oder beziehungsweise den Arm und den Hand. Und später wurde dann daraus auch in den Cartoons dann schon zum Teil hat er dann die Hand irgendwo rausgesteckt, aber es war noch keine abgetrennte Hand. Das kam dann erst, also so richtig deutlich, eigentlich tatsächlich erst mit dem Kinofilm.
Hm.
Da hat man die Hand.
Ja, laufen sehen. Wie so eine Spinne, genau. Ja.
Ja.
Ja, und daher kenne ich natürlich das eiskalte Händchen. Das ist natürlich so ein Running Gag. Also man freut sich immer, wenn man es wieder sieht. Also einerseits, klar, wenn es hier die Post irgendwo gibt oder wenn es plötzlich bei der Seance mit auf dem Tisch steht und auch daran teilnehmen soll, weil eine Hand mehr kann man immer gebrauchen.
Ja, das ist toll. Ich finde das toll. Ich überlege auch die ganze Zeit, ich habe leider vergessen, mal vorher zu recherchieren, den Begriff eiskaltes Händchen. Das ist doch irgendwas Literarisches, das ist doch irgendein literarisches Zitat, irgendeine Anspielung, wo das herkommt.
Oh, das ist eine gute Frage. Da bin ich tatsächlich überfragt, ja. Da kann ich dir jetzt keine sinnvolle Antwort drauf geben, weil ich bin nicht so der Buchmensch, ja, also dass ich das jetzt irgendwie zuordnen könnte.
Es kommt wahrscheinlich aus irgendeinem Klassiker oder irgendwas, ich habe keine Ahnung, also es ist irgendwo im Hinterkopf, vielleicht kenne ich es aber auch halt einfach nur von der Addams-Familie und vermisch wieder mal irgendeine Erinnerung. Also liebe Zuhörer, ihr da draußen, falls ihr da mehr wisst, falls ihr da versierter seid, dürft ihr es uns gerne verraten, aber ich habe so eine Ahnung, ich sehe den Kai gerade tippen.
Ja, natürlich, ich werde gleich mal kurz hier ein bisschen recherchieren, weil das muss ja rauszufinden sein. Also von
direkt
daher.
Direkt live recherchieren. Ja. Ja, es ist schön. Ich meine, man merkt auch bei der deutschen Synchro, dass sie nicht immer eiskaltes Händchen sagen, weil es halt einfach von der einfach Lippensynchron nicht passt, aber ganz häufig wird es dann nur als Händchen angeredet und erstaunlicherweise, obwohl Händchen zwei Silben sind, Händchen und Sing, kannst du Lippensynchron übereinander legen. Es
ja,
geht,
ja.
Weil es heißt ja nicht Händchen, sondern Händchen.
Ja, Händchen. Genau. Ja.
Das kann ich also aus eigener Zeichentrick-Synchro-Arbeit sagen, das geht, das kann man hervorragend machen. Das ist eins zu eins dieselbe Lippenbewegung.
Ja, also bei meiner Erstrecherche sehr oberflächlich, jetzt kommt eigentlich genau das, was du meintest gerade. Also in den Original-Cartoons der Addams Family war Thing eben ja so eine mysteriöse Hintergrundfigur eher. Aber ich glaube, die Leute da draußen, die wissen das eher und werden uns dann ja mal darüber unterrichten, woher das eiskalte Händchen oder dieser Begriff denn mal stammte.
Macht das mal, wenn ihr das wisst. Ja.
Genau.
So, wann haben wir denn in der Addams Family noch so übrig gelassen? Haben wir über Morticia schon geredet?
Wir haben über Morticia gesprochen, also schlanke Frau, lange schwarze Haare und ja, immer auch so ein bisschen eigenartig auf ihre eigene Art und Weise. Wie gesagt, das mit den Instrumenten oder so, dass sie ja auch sehr vielseitig unterwegs ist. Und ja.
Es ist interessant, weil gerade sowas wie der Dudelsack oder diese laute, klampfe Gitarre, das ist etwas, was man sich bei den später Morticias eher weniger vorstellen könnte. Die sind doch eher so ein bisschen nicht vergeistigt, aber so, das ist eher so schwebende Wesen. Also, was heißt schwebend? So ätherisch. Und dass Morticia solche Dinge macht wie Dudelsack spielen, finde ich so absurd, weil das auf den ersten Blick so gar nicht zu ihrem Charakter passt, aber dann wiederum so strange und so weird ist, dass es halt zu der Addams Family passt.
Ja, irgendwie schon. Also du hast es gerade gesagt, in den Filmen wirkte sie auf mich auch eher wie so eine Person, die über den Sachen irgendwie steht und dann irgendwie ja so den Blick auf alles hat. Und das hat sie hier eher auf eine, hat sie hier auch, aber halt auf eine andere Art und Weise so eine gewisse Kontrolle über alles. Aber trotzdem scheinbar zwischendurch sehr musikalisch. Aber den anderen Varianten hätte ich das auch nicht so direkt zugetraut. Ja.
Es ist halt wirklich so, als ob du Vampirella einen Dudelsack in die Hand gibst. Man kann sich dieses Bild erstmal so gar nicht vorstellen und es funktioniert. Und es gibt ja so viele andere Bilder, die man mit Morticia verbindet, wie sie zum Beispiel beim Gärtnern den Rosen die Köpfe abzwickt oder wie sie das Messer schleift am Weststein. Also das sind alles so Dinge, die ja da, oder wenn sie was strickt, irgendeinen Strampelanzug mit 8 Beinen oder solche Sachen, das kennt man wieder mit Morticia. Das kann man wieder mit der Morticia verbinden, die wir seit den 90ern kennen. Aber der Dudelsack hat mich einfach umgehauen.
Ja, der Dudelsack war schon sehr speziell. Das war auch so was Gruseliges einfach für die. Weißt du, gerade so zu Halloween so ein Instrument auspacken, das ist einfach gruselig, ja.
Und It's a Long Way to Tipperary spielen auf dem Dudelsack. Also das gruseligste Stück, das sie kennt.
Ja, also hier steckt so viel Unterschwelliges drin und man kann sehr viel hineininterpretieren, weil eben auch so viel Absurdes eben passiert. Also gerade eben im Kontext jetzt zu Halloween, auch wie eben schon gesagt, die Sache mit diesem der Verkleidung, die aus Perspektive von Wednesday super gruselig ist. Ja, also irgendwie passt es dann ja doch wieder.
Ja, die Netflix-Wednesday hat ja eine Allergie auf Farben. Das ist ein schöner Zug. Irgendwie finde ich das in der neuen Serie ein netter Aspekt. Nicht erklären, warum Wednesday so düster ist, aber ich finde, es ergänzt die ganze Sache, dass sie vor allem, da spoilere ich mal ein bisschen, es stellt sich heraus, dass Wednesday tatsächlich eine Allergie auf Farben hat. Wenn sie Farbe trägt, gibt sie eine allergische Reaktion. Das ist, da verrate ich jetzt, mehr möchte ich nicht verraten, ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr, sehr schöne Stelle in der neuen Serie. Lass mal überlegen. Ich glaube, so, was haben wir denn? Was ist denn mit Grandmama?
Die ja eigentlich eher aussieht wie so eine Hexe. Also die ganze Zeit dachte ich mir, Moment, ihr habt doch eine Hexe im Haus. Hier, lass doch die Oma, die Granny, lass die doch einfach irgendwie Mütze aufsetzen, Besen in die Hand, fertig, perfekt. Ja.
Eben. Ich dachte mir auch, als die da am Anfang herumdrätseln, oh, was machen wir denn mit einer Hexe? Wie kriegen wir eine Hexe her? Und dann, ah, Tante Sinch, die ist verbrannt worden. Dann siehst du immer Grandmama, die da am Rand sitzt und irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was sie macht, die guckt da die ganze Zeit so skeptisch darüber. Und ich denke mir, das ist doch eine Hexe. Ja, warum sagt sie denn nicht in dem Moment, ja, wieso, ich bin eine Hexe? Sie wird ja dann auch von den Nachbarn eine Hexe für eine Hexe gehalten, weil sie mit dem Besen auf dem Dach sitzt.
Genau, und wahrscheinlich. Also das ist einfach so wunderbar inszeniert. Also ja, die Zuschauer, die das gesehen haben, müssen doch die ganze Zeit, wie wir jetzt auch gesagt haben, ja Moment, das ist doch eine Hexe. Ja, und auch dann wird sie vom Nachbarn als Hexe erkannt. Und es ist so offensichtlich, dass die Adams es einfach selber gar nicht erkennen, weil das ist für die halt einfach alles Normalität. Ja.
Eben. Das ist toll. Ja. Das ist auch, Grandmama ist auch so eine von den familiären Verhältnissen sehr flexible Figur. Man weiß eigentlich auch nie so richtig, wessen Mutter das ist. Ich fände es schön, wenn die einfach überhaupt, wenn sowohl Morticia als auch Gomez die ganze Zeit der Meinung wären, dass es die, dass es ihre Schwiegermutter ist, dass es die Mutter des oder der jeweiligen anderen ist.
Die hat sich einfach so eingewanzt bei den Adams, genau, die gehörte eigentlich gar nicht dahin. Ja.
Die war einfach irgendwann da und wir sind davon ausgegangen, mit der müssen wir wohl verwandt sein. Ja. Das würde auch zu den Adams passen, um ehrlich zu sein.
Definitiv. Wo wir gerade bei sie ist da gewesen sind, also ich habe noch einen interessanten Fact hier gelesen, also nach Absetzung bekam der Lurch-Darsteller Ted Cassidy eben eine Kiste und da war eben ja das eiskalte Händchen quasi kam. Ja, und als Geschenk und ja, Jackie Coogan konnte eines seiner Kostüme als Onkel Fester mitnehmen und kurz darauf wurde das komplette Studio leer vorgefunden. Also irgendein Unbekannter hatte fast alle Requisiten gestohlen.
Das finde ich so schlimm.
Ja.
Aber irgendjemand hatte da eine Wahnsinnssammlung, weil das waren ja wirklich Requisiten. Allein diese riesige zweiköpfige Schildkröte. Ich würde einen Anbau machen, um diese Schildkröte. Ja. Dieser riesige Eisbär, der da steht. Das ist echt tragisch. Das ist echt schlimm. Also, Mann, oh Mann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ach, fantastisch, ja. Also tragisch fantastisch. Also,
tragisch fantastisch. Ja, ich weiß, was du meinst. Im Sinne der Adams ist es fantastisch. Ja. Im Geist der Adams. Oh, fantastisch, wie tragisch. Ja. Wie war das im Film? Bist du unglücklich, mein Schatz? Ja, vollkommen, wunderbar. Ja. So sind sie,
so,
die Adams.
So sind sie, ja. Ach, die muss man einfach mögen. Also die Adams, also ich bin ja jetzt nicht unbedingt so der große Fan von so Comedy-Serien. Also da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen. Und es hätte es in dem Fall hier auch schlimmer gemacht, wenn so diese Lacher im Hintergrund immer noch eingespielt worden wären. Also dann wäre für mich heute kaum zu ertragen gewesen. Also dementsprechend, aber so wie sie ist, mag ich die tatsächlich. Also es hat mir jetzt sehr viel Freude gemacht, die nochmal zu entdecken, auch wenn sich ja vieles überschneidet über Episoden hinweg und man deswegen jetzt ja zu dem Chaos gekommen ist, zu dem wir hier gekommen sind.
Ich muss jetzt gerade mal tatsächlich überlegen, ob da jetzt gerade ein Mesh-Syndrom stattgefunden hat, weil ich nicht weiß, ob es im Original Lacher vom Band gab. In der Synchro gibt es keine. Und ich bilde mir jetzt ein, ich hätte jetzt auch erstmal gesagt, im Original gab es auch keine, einfach weil sie mir nicht aufgefallen sind, weil ich sie gar nicht als störend empfunden habe. Aber es ist möglich, dass es die Lacher gab.
Ah, okay, zumindest nicht in der deutschen Synchro. Nein, das wäre
und das ist ja wiederum genauso wie bei Mesh. Da hat man ja auch die Lacher vom Band gehabt, weil der Fernsehsender das haben wollte. Und in der deutschen Synchro, Rainer Brandt Synchro, hat man darauf verzichtet, die Lacher im Hintergrund abzuspielen. Was Mesh auf Deutsch zwar zu einer alberneren Serie macht, wegen der Rainer-Brandt-Synchro, gleichzeitig aber auch wieder zu einer ernsthafteren Serie, weil man auf die blöden Lacher verzichtet hat. Und wenn man es genau merkt, zu einer Serie, bei der an einigen Stellen, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich sie dann auf Deutsch sehe, eigenartige Lücken entstehen. Das sind die Lücken, die die Schauspieler lassen, um die Lacher vom Band abspielen zu lassen.
Ja, okay, ja.
Aber es ist interessant. Ich muss tatsächlich auch noch mal mir ein paar Folgen auf Deutsch anschauen. Falls ihr die Serie, ich weiß gar nicht, wo man sie auf Deutsch, hatte ich irgendwo einen Link gefunden, aber ich weiß nicht, wie lange der noch gilt, weil ich glaube, der war nur bis Halloween gültig. Das werde ich mal, ich werde es mal, wenn ich es wiederfinde, in die Shownotes stellen. Aber falls ihr des Englischen mächtig seid, kann ich euch archive.org empfehlen. Ich werde es verlinken. Das ist ja diese Archivplattform, genau, wo man alles Mögliche an Medien, die gemeinfrei, wie man hier bei uns sagt, wo das Copyright abgelaufen sind, da findet man die komplette Serie, zwar auf Englisch, aber sämtliche Staffeln, und das kann man sich entweder runterladen oder da im Stream anschauen. Der Stream hängt immer ein bisschen, das braucht immer ein bisschen, sich das runterladen braucht allerdings bei der Menge an Folgen dann auch ein bisschen. Aber ich stelle es mal in die Shownotes, es lohnt sich.
Ja, kann ja nicht schaden. Und das, was du meintest, ist Public Domain.
Genau. Public Domain, das genau. Ist das Wort. Oh.
Ja, genau. Ja, ist natürlich ja, in Aspekten teilweise auch so ein bisschen rechtliche Grauzone, denn man findet da auch ganz viel anderes Zeug, aber ja.
Man findet eine Menge, das stimmt. Und vor allem, es ist halt auch die Public Domain in den USA, das ist ja nicht dasselbe wie abgelaufene Rechte bei uns. Da sind ja ganz andere Zeiten und Fristen in den USA als bei uns in Deutschland. Man kann auf jeden Fall bei archive.org eine Menge finden, und man findet interessanterweise auch gerne mal altdeutsche Filme und Serien und Medien jeglicher Art, die auch da irgendwo mal reingestellt worden sind. Ich habe neulich uralte Tatortfolgen mit Gustl Beyerhammer da wieder gefunden. Das hätte ich nie erwartet. Das war irgendwie toll. Wann war ein kleiner Schatzfund.
Also, je nach
das
Perspektive,
kommt in die Shownotes.
Ja.
Aus der Perspektive, ja. Ich weiß, aus deiner Perspektive sind auch alte deutsche Tatortfolgen nur deutsche Fernsehen. Das wird nicht so dein Ding sein.
Ja, nee, nicht so ganz. Aber wie gesagt, nicht Geschmäcker so sind verschieden, oder? Das ist völlig legitim.
Eben, so ist das. Ja, ich glaube, damit sind wir mit der Addams Family. Oder hast du noch irgendeinen Aspekt aus der Folge? Ich denke, die Sache mit der Pferdepeitsche, das muss ich noch unbedingt
mit
anbringen.
Mit dem Nachbar, ja, genau. Ja.
Das ist nämlich auch tatsächlich in der Synchro sehr schön übersetzt worden. Das ist nämlich genau 1:1 die Übersetzung, und der Gag funktioniert. Der Nachbar, der Wednesday das gesagt hat, dass Hexen nicht existieren, und ich weiß nicht, wer empört ist, man sollte ihn mit der Pferdepeitsche züchtigen. Das ist im Deutschen genauso wie im Englischen, dass man ihm mit der Horse Whip, he should be horse whipped, und Fester sagt, man muss ihn unbedingt mit der Pferdepeitsche züchtigen, ich wäre gerne ein Pferd. Und dann behält Fester am Ende noch das Pferd, um mit dem Pferd den Nachbar zu peitschen. Ich habe keine Ahnung, was er sich da vorstellt. Und das ist toll, weil der Gag in der Synchro genauso gut funktioniert wie im Original. Und das ist schon mal sehr selten. Sowas hat man wirklich, wirklich selten.
Ja, also die wussten ja auch nicht, was ein Pferd ist. Also Morticia ging ja erst davon aus, das wäre ein Jack. Ja.
Das ist aber auch ein wirklich nicht sehr schönes Pferd, was er da gefunden hat. Ja. Ich glaube, die haben dem Pferd sogar extra noch die Rippen aufs Fell aufgemalt, damit das noch verhungerter sind. Oder es hat wirklich so vorstehende Rippen.
Nee, man hat da Farbe irgendwie angemalt. Mhm. Und als Onkel Fester Adams reinkam, der hat ja gesagt, die Tante ist da. Und er hat ja auch überhaupt gar nicht verstanden, was das ist, was er da vor sich hat. Ja.
Ja. Ein Pferd zu Halloween, weil man dem Kind eine Freude machen will und ihm ein Geschenk macht. Ein Haustier.
Ach, toll. Herrlich.
Wer wünscht sich sowas nicht? liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Halloween-Folge, mit unserer Halloween mit Hindernissen, Halloween mit der Addams Family. und verzeiht uns das Halloween-Chaos oder hattet auch Spaß in unserem Halloween-Chaos. Wir haben das alles nur für euch gemacht.
Wir haben das Felsenfest so vorher geplant. Das war jetzt einfach nur inszeniert, einfach damit es so chaotisch wirkt, so wie die Addams Family. Genau, das verkaufen wir euch so.
Einstudiert. Ja. Alles nach Drehbuch abgelaufen, alles nach
meisterhaft gelungen.
Genau so ist es. So
wir haben das sogar umgesetzt mit Overacting. Also wie gesagt, besser hätte es nicht sein können.
Mit echtem Gomez-Overacting.
Ja, genau. Ah, toll.
Wenn ihr auch die Addams Family kennt und ihr kennt sie sehr wahrscheinlich oder habt zumindest schon mal irgendwo Bilder von ihr gehört, dann sagt uns doch mal, was so eure Lieblings-Addams Family-Inkarnationen sind oder wer eure Lieblingsmitglieder der Addams Families sind, was ihr von der alten Serie haltet oder von den Filmen oder von Wednesday oder von überhaupt. Wenn ihr uns irgendwas sagen wollt und wenn ihr uns einfach nur ein frohes Halloween wünschen wollt, dann macht das bitte. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt es in die Kommentare, die sind immer ein bisschen vernachlässigt, auch wenn ab und zu mal jemand schreibt. Ich freue mich auf jeden Fall, mal wieder einen neuen Kommentar zu lesen. Das findet ihr auf der Seite www.der-sumpf.de. Da findet ihr die Shownotes zu dieser Folge. Da findet ihr auch das Kontaktformular, über das ihr uns eine E-Mail schreiben könnt. Da würde ich mich auch sehr freuen. Ansonsten das Übliche mit Postkarten, die ihr in der Adresse Impressum finden könnt oder die Wunschliste, all diese Dinge. Oder ganz einfach weitersagen, das ist auch schön. Dann noch die sozialen Medien, Blue Sky und Facebook. Und ich glaube, damit habe ich jetzt auch alles aufgezählt, was ich an dieser Stelle immer wieder gerne aufzähle. Dann bedanke ich mich jetzt bei dir, Kai, dafür, dass du mit mir so schön die Addams Family gesprochen hat.
Bester Addams, ja. Besser hätte es uns gar nicht gelingen können, ja.
Bester Halloween-Streich ever.
Genau.
Trick or treat, die Halloween-Betrüger. Und ihr, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und wir bleiben gruselig und schräg und wird und im Sinne der Addams Family ein Plädoyer fürs Anderssein. Bleiben wir anders.
Anderssein ist super.
Und freuen uns. Ja. Anderssein ist super. Das ist das Credo, das uns die Addams Family lehrt. Und ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Großartig.
Ich bin aber der Meinung, man könnte aus den Episoden, die es gibt, Puzzlestücke zusammensetzen zu völlig anderen Folgen und man könnte unfassbar viele Variationen eben ja mit Synchro zusammensetzen.
Das haben die ja eigentlich auch versucht, indem die immer wieder Sachen gereused haben. Das wäre ohne weiteres möglich, glaube ich.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.